Der RS3-Podcast.
Schönen Montagabend, am Mikrofon ist der Dominik Diller. Der Fokus, der kommt zum Abschluss vom RS3-Konzertsummer vom Open Air Gampel. Die Festivalsaison ist zu Ende. Hinter der grossen Bühne im RS3-Sendewagen Platz genommen hat Jan Delay. Als eine Art Subkommandante Markus vom deutschen Rap oder auch einfach als vermummter Hip-Hop-Rebell ist er der meiste. Zum ersten Mal aufgefallen, damals mit einem Reggae-Album. Seine neue Platte Mercedes Dance, die ist etwas ganz anderes. Ein richtiges Disco-Funk-Monster. Aber obwohl seine Musik neuerdings glitzert wie eine Disco-Kugel und der Jan Delay im Anzug auftritt, bietet seine Texte und Aussagen immer noch einen Haufen politischen Zündstoff. Jan Delay, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hier in der wilden Alpenlandschaft im Schweizer Wallis. Ich habe gerade von deinem neuen Designeranzügen gesprochen. Das ist aber, wie ich sehe, vor allem dein Bühnenoutfit. Momentan trägst du eher so die Hip-Hop-Klamotten. Ab wann wird denn der Schalter umgestellt vom Jan Eisfeld zu Jan Delay?
Den muss ich nicht umschalten. Das ist, ich ziehe mir halt nur was anderes an.
Aber spätestens in der Garderobe, wo ihr vor jedem Konzert so eine Art Teamsitzung abhält, wird dann aus Jan Eisfeld Jan Delay?
Nee, ich bin immer Jan Delay. Also ich bin immer Eisy Eis und immer Jan Delay. Nur wenn ich dann die Musik mache, dann bin ich quasi Jan Delay oder Eisy Eis oder wer auch immer. Aber wenn ich jetzt hier rumlaufe oder so, dann bin ich trotzdem alle.
Wärst du denn jetzt bereits oder schon bereit, um auf die Bühne zu gehen?
Ja, jetzt bin ich noch ein bisschen müde und ein bisschen angeschlagen, ehrlich gesagt, von gestern. Aber ich könnte es machen, wäre möglich.
Müde von gestern, das heißt, ihr hattet einen Auftritt in Österreich gestern? Und
genau, wir sind aus Österreich gekommen und haben dann einfach im Bus noch ein bisschen gefeiert und ein bisschen Musik gehört und es ging ein bisschen länger.
Wir spulen jetzt schon mal ein bisschen vorwärts, rund 4 Stunden, glaube ich, bevor wir so richtig einsteigen in unser Gespräch. So klingt es, wenn Jan Delay und seine Band Disco Number One loslegen. Showtime!
Ja. Und jetzt geht mal wieder schön ab heute Abend, weil ich möchte, dass meine Band aus dem Knast kommt. Und wenn die das hören am Knast, die Vollzugsbeamten, dann denken sie vielleicht, Mensch, lassen wir die doch einfach raus da. Was wollt ihr?
Der RS3-Podcast.
Der Jan Delay und Disco Number One live hier im Fokus auf der RS3. Wir sind backstage am Open Air Gampel. Reggae ist tot, jetzt ist Funk dran. Früher warst du der deutsche Musiker, der immer wieder mit einem neuen Namen kam. Icy Ice, Delay Lama, Neil Jan. Jetzt bist du das Chamäleon, das mit jeder neuen Platte ein neues Gebiet beackert, sozusagen vom Hip-Hop zum Reggae. Zum Disco-Funk, große Ambitionen, die du an dich stellst. Wieso machst du es dir so schwer?
Ich mache es mir dadurch nicht schwer, sondern ich mache es mir dadurch spannend und ich mache es dadurch, dass es mir Spaß bringt und dass es nicht immer die gleiche Soße und der gleiche Brei ist, weil ich komme zwar vom Hip-Hop und ich bin Hip-Hop und lebe Hip-Hop, aber letztendlich hat mir Hip-Hop auch beigebracht oder das Geile an Hip-Hop ist einfach, dass Hip-Hop ist alles. Es besteht aus jeglicher Form von Musik. Du kannst alles, was dir irgendwo an Musik auf der ganzen Welt gefällt, in Hip-Hop integrieren. So. Und das ist meine musikalische Erziehung. Und deshalb höre ich und liebe ich sehr, sehr viel verschiedene Musik. Und deshalb habe ich dann auch immer irgendwann das Bedürfnis, verschiedene Musik zu machen.
Es gibt auch Bands, die sagen sich, wir perfektionieren das, was wir können. Also in deinem Fall wäre dann das jetzt Hip-Hop. Heißt denn das?
Nee, das habe ich ja alles schon. Das mache ich ja jeweils mit
den Rolling Stones oder AC/DC, die machen dasselbe immer und sagen nicht, wir wollen hier besser werden in dem, was wir kennen. Das ist für dich keine Option.
Wir haben mit Bambule, also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen großkotzig an, aber es ist einfach mal die Wahrheit. Wir haben das beste deutsche Hip-Hop-Album gemacht aller Zeiten. Es gibt natürlich bessere Rapper und es gibt auch Leute, die vielleicht hier und da mal einen besseren Beat gemacht haben. Aber es gibt einfach kein besseres Album so. Und wieso sollte man das nochmal machen? So?
Und mit Mercedes Dance hast du dir quasi den Auftrag gegeben, das beste deutsche Pop-Album zu machen?
Ja, nee, das beste, nee, Tanzalbum. Also Pop ist oder Pop. Funk. Auf jeden Fall will ich auch auf keinen Fall bestreiten. Ich bin ja auch eine Pop-Sau. Ich mag ja auch poppige Musik. Aber Hip-Hop ist auch Pop. Damit habe ich mir einfach gesagt, ich will das beste deutsche Tanzalbum machen. Das war allerdings ein leichtes, weil es gibt und gab bis dahin eh noch kein Tanzalbum. Insofern war es keine so schwere Aufgabe. Insofern habe ich mir da gar nichts schwer gemacht.
Es war auch ein klares Ziel von dir, Nummer 1 in den deutschen Charts zu sein. Das habe ich mindestens im Nachhinein von dir gehört oder gelesen. Hättest du dich dann auch im Vornherein getraut, das öffentlich zu sagen, oder hätte man dir dann schlicht Größenwahn vorgeworfen?
Nee, das hätte man nicht, weil also ich hätte das nur nicht gemacht, weil ich abergläubisch bin. Das Ding ist nur, dass ich mit dem Beginner-Album davor, mit Blast Action Heroes, sind wir auf 1 eingestiegen. Und dann ist es kein Größenwahn, wenn man danach eine Platte macht, die ungefähr noch 20 Mal so poppig und eingängig ist wie Blast Action Heroes. Ist es kein Größenwahn, wenn man dann davon ausgeht, dass das eventuell auch auf 1 kommt. Es hängt auch immer davon ab, wer zeitgleich mit einem rauskommt. Weißt du, wenn jetzt irgendwie das neue Madonna-Album kommt, dann, oder das neue U2-Album, dann ist einfach klar, da kann ich noch so viel Pop auf meiner Platte haben, da stinke ich halt nun mal leider ab.
Jetzt mal abgesehen von diesem Ziel, dieser Ambition, Nummer 1 in den Charts, ich habe auch mal gelesen, Bock auf Kohle, Zitat von dir, es ging dir auch darum, dieses Album, dieses Pop-Album für die Ewigkeit zu machen, eine Art Thriller für Kartoffeln. Okay. Wann kam dir denn, also Thriller, Michael Jackson, muss man vielleicht noch sagen, für die, das, wann kam dir diese Idee?
Also das mit Thriller ist halt nur, weil das ist halt das größte Pop-Album aller Zeiten. Das habe ich mir einfach nur als Vorbild genommen. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich will Thriller machen, sondern ich will einfach ein Album machen, was für mein Land einfach auch so eine Aussagekraft hat. Also, dass man es schaffen kann, mit wirklich guter Musik in den Charts zu sein und Erfolg zu haben, ohne sich selber irgendwie verbiegen zu müssen oder so. Und da halt mit der ganzen Person und dem Namen hinterstehen zu können. So. Und das mit dem Bock auf Kohle, und bei Thriller war es halt so, das sind 9 Songs, davon wurden 7 Songs ausgekoppelt als Singles und davon waren 6 auf 1. Und das ist halt nun mal einfach das Erfolgreichste, was je ein Mensch geschafft hat. So. Und mit dem Bock auf Kohle ist ein gefährliches Zitat, weil man muss den ganzen Satz sagen, der war halt, natürlich habe ich Bock auf Kohle, das gebe ich offen zu, das kommt halt daher, dass ich halt, als ich klein war, dass meine Eltern keine Kohle hatten und ich im reichsten Stadtteil Hamburgs aufgewachsen bin und ich mir dann einfach gesagt habe, wenn ich alt bin, dann will ich Kohle haben und will nicht so ein brotloser Künstler sein wie
wozu
meine
denn?
Eltern.
Hä? Wozu denn?
Wie wozu denn?
Ja, für was brauchst du deine Kohle?
Wenn du als Kind aufwächst und alle um dich rum haben Geld und du nicht, dann muss man das nicht erklären, dann ist das einfach so. Die haben alle Spielsachen, die haben Vorhänge an den Wänden, die haben Teppiche auf dem Boden, die haben alles und wir nicht. Und das ist einfach, das ist halt fies für ein kleines Kind. Das ist einfach so, das kannst du einem kleinen Kind zwar erklären und es kann es auch verstehen, trotzdem ist es fies. Und daher kommt einfach dieser Wunsch und das Zitat war einfach, ja klar habe ich Bock auf Kohle, aber wenn ich jetzt, ich habe einfach das Glück, dass ich, wie gesagt, ein Popschwein bin, also dass die Musik, die mir gefällt, die gefällt auch vielen anderen Leuten.
Diese Art von Popmusik, die du ansprichst, das ist Musik, die tief in der schwarzen Musikwelt verwurzelt ist. Also Michael Jackson hast du schon angesprochen, die Meters, die Crusaders, das sind so deine ersten oder die größten Vorbilder. Können denn blasse Norddeutsche überhaupt sowas machen wie diese schwarzen Funker, von denen ich jetzt gesprochen habe? Oder bist du jetzt manchmal auch an deine Grenzen gestoßen, wo du irgendwie gesagt hast, das können wir nicht so wie die, aber wir dürfen es auch nicht so wie die. Also quasi sklavisch nachspielen, das ginge, glaube ich, auch nicht.
Nee, eine komplette Retro-Platte wollte ich eh nicht machen, das war mir klar, weil dafür gibt's die Originale und an die kommt man sowieso nicht ran. Also wenn man sich mit, und das interessiert auch keinen, also was soll man so eine 70er-Jahre-Retro-Platte machen? Man nimmt das, und genauso ist es ja auch mit Thriller. Wenn ich mir sage, ich will einen Thriller machen, dann will ich ja jetzt nicht irgendwie Beat It und Billie Jean nachbauen. So. Mir geht's einfach darum, man muss sich ja Vorbilder nehmen. Man muss Beispiele haben, okay, das ist was jemand erreicht hat, was dem gleichkommt, was ich erreichen will. Also jetzt gar nicht nur auf Erfolg bezogen, sondern auch auf eine Bassline, auf einen geilen Beat, auf ein Hammeralbum, so auf eine geile Live-Show. Dann holt man sich auch erstmal überhaupt die Musiker zusammen und dann kommt man zu dem Punkt, was du gerade meintest, dass auch bestimmte Sachen nicht gehen. Und das merkt man, wird einem dann schmerzhaft schnell bewusst, weil ich bin ja jetzt kein Musiker traditionell in dem Sinne, sondern bin ja ein Hip-Hopper.
Das heißt,
meine Instrumente sind der Sampler und der Computer, wo ich alles zusammenbaue. Dann habe ich mir meine Band zusammengestellt und habe einfach schnell gemerkt, so ey, okay, natürlich sind das alles sehr gute Musiker auf ihrem Gebiet, aber die sehen sich jetzt hier alle zum ersten Mal im Studio und sollen gleich eine Platte einspielen und zu meinen Beats spielen, weil das ist eben meine neue Auffassung von einer neuen, modernen Meters und Crusaders und Michael Jackson Platte, dass man das mit Hip-Hop-Beats verbindet und Sounds von heute.
Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass die Texte im eigenen Kulturkreis quasi verwurzelt, verankert sind.
Klar, da waren wir jetzt noch gar nicht. Genau, das ist dann auch wieder die eigene Zugabe und die eigene Note.
Genau, du thematisierst deutsche Themen, also du gibst jetzt nicht den schwarzen Ghetto-Kid oder sowas, das würde nicht funktionieren.
Nee, das macht
ich möchte noch, also ich selbst war nie ein großer Hip-Hop-Fan, auch kein Reggae-Kenner oder sowas. Allerdings habe ich jetzt deine Platten, die habe ich alle zu Hause und ich höre sie mir auch an. Deine Musik war immer ein bisschen anders für mich, vielleicht halt trotzdem immer nordisch und auch für weiße Rockfans nachvollziehbar. Ja. Ist das jetzt eher ein Kompliment oder eine Beleidigung?
Als 15-Jähriger Westen eher eine Beleidigung, als 30-Jähriger ist es ein Kompliment. Weil man jetzt natürlich viel mehr Erfahrung hat. Weißt du, als 15-Jähriger hat man Scheuklappen auf und dann gibt es sowieso nur Hip-Hop und alles andere ist der Feind. Und später gesteht man sich ein, dass man mit 8 und 7 auch ganz viel andere geile Musik gehört hat und dass sie ja geil ist und dass auch während man 15 war, es auch viele andere geile Musik gab und die hört man dann halt, wenn man 18 ist, muss man das alles nachhören, wenn man sich dann wieder öffnet. Und jetzt weiß man einfach, dass die Bands und Platten aus einem bestimmten Genre, die aber auch genreübergreifend funktionieren und alle Leute hören, so wie du es eben mit dir als Beispiel genannt hast, das sind die wirklich guten Bands und die guten Platten.
Hip-Hop oder Reggae?
Weil die schaffen es eben, Sachen zu verbinden und Sachen aus ihrem Moloch rauszuholen und an die große Öffentlichkeit zu hängen und das gefällt mehreren Leuten und somit machen sie ihr Genre auch für viele mehrere Leute zugänglich. Und das
könnte man es eventuell als Hip-Hop oder Reggae für Erwachsene bezeichnen oder für Leute, die sich jetzt nicht mehr so strikt in gewisse Szenen einordnen wollen?
Nee, ich finde, Mercedes Dance ist eher sehr zeitgemäß. Und was daran zeitgemäß ist, ich sag immer, wir haben eine neue Zeitrechnung, seit Britney Spears das erste Mal auf dem Neptune Speed gesungen hat. Das war 2001.
Also seit der Pop, den Hip-Hop.
Genau, seitdem regieren die Hip-Hop-Beats, haben die guten Hip-Hop-Produzenten die Popmusik und die Popcharts regiert. So. Timbaland führt das jetzt konsequent weiter. Und das ist einfach unsere Zeit, es interessiert nicht mehr, oh, ich mache jetzt Hip-Hop oder ich mache jetzt Grime oder ich mache jetzt Country oder bla. Du machst gute Musik oder du machst schlechte Musik.
Das heißt natürlich auch, dass der ganze Hip-Hop längst verwässert ist, in unser gesamtes Kulturbild eingeflossen ist.
Hip-Hop ist nicht verwässert, sondern die ganze gesamte andere Kultur ist verwässert, weil der Hip-Hop überall reingegangen ist. Es gibt keine Boyband mehr ohne Hip-Hop-Outfit. Das hat sich überall reingefressen.
Das führte natürlich dazu, dass zum Beispiel in Hip-Hop-Klamotten rumlaufen auch nicht mehr nur cool ist. Also man könnte ja mit einem renitenten Teenager verwechselt werden, der sich da so quasi als Zuhälter verkleidet und irgendwie von Bitches und Knarren schwafelt, oder?
Ja, also da musst du ein bisschen differenzieren, das ist ein bisschen oberflächlich, weil das Ding ist ja, du verfällst, kannst im Klischee verfallen oder einfach keine Ahnung haben und dir bei Karstadt für 1000 Euro ein Hip-Hop-Outfit in Anführungsstrichen kaufen oder du hast einfach Ahnung, befasst dich damit, seit du ein kleines Kind bist und weißt einfach, was cool ist und was nicht und dann kannst du das auch mit 40 tragen.
Das sind wir bei einem deiner Lieblingsthemen, das ist der Style.
Ja.
Was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt eine Gruppe von Teenagern in der Straßenbahn in diesen Hip-Hop-Uniformen beobachtest?
Ich gucke die mir an und ich kenne mich ja aus und ich weiß ja, was geht und was nicht geht. Und
was geht denn und was geht nicht?
Ja, ich kann jetzt hier mit Marken kommen. Also das sind halt speziell für so Sachen. Ich kann ja auch Abstriche machen, weißt du, wenn ich dann die 15-Jährigen sehe und dann tragen sie halt South Pole. Aber letzten Endes kann ich eben den Abstrich machen und trotzdem sehen, wie sie es irgendwie kombinieren und so, ob sie... Erstens, okay, sie sind 15, sie dürfen das tragen. Wären sie jetzt 25, wäre es peinlich und dann hätten sie halt keine Ahnung. Und sie haben es damit und damit kombiniert, okay, dann kann ich trotzdem sehen, der ist am Start und der nicht. Und das hat auch nichts mit Geld zu tun. Also das ist nichts, was du dir kaufen kannst, Geschmack und Style. Das ist einfach so. Entweder du setzt dich damit, das hat viel mit Haltung zu tun und mit Wissen, mit Theorie, mit Aufsaugen von Sachen und in sich verarbeiten und dann alles sich, wie wo wir vorhin schon waren, sich überall seine kleinen Vorbilder und Beispiele nehmen und mit der eigenen Identität das vermischen und dadurch seinen eigenen Style dann kreieren. Und das ist auch letztendlich Hip-Hop. Da, für alles, egal ob für Graffiti, also für die Kunst, für den Tanz, für Breakdance, für die Klamotten, für die Musik, das ist Hip-Hop.
Aber schade ist es dann halt trotzdem, wenn dann nur noch die Verpackung zählt, also Klamotten.
Nee, du hast es ja gerade angesprochen. Bin jetzt nur drauf eingegangen, weil du ja von den Kids mit den Klamotten gesprochen hast, ich könnte das jetzt auf alles beziehen.
wo ich immer wieder schmunzeln muss ein bisschen, ist dann, wenn, dass die schwarzen Rapper aus den amerikanischen Ghettos mit allen Mitteln raus wollen aus dem Dreck und das auch zeigen, wenn sie es geschafft haben, und die Schweizer oder die deutschen Hip-Hop-Kids umgekehrt rein ins Ghetto wollen, also quasi einen auf illusionslosen Ghetto-Kid machen. Ja. Was denkst du darüber?
Ja, das ist ein guter Satz. Ich weiß auch nicht, von wem der kam. Halt, irgendjemand hat den mal gebracht, so der Gag ist, in Amiland wollen sie raus aus dem Ghetto und in Deutschland wollen sie halt rein ins Ghetto. Und das betrifft's halt. Das ist halt einfach eine falsche Form von Romantik, die die haben. Und eine Vorstellung von einem romantischen Leben. Sie vergessen aber halt, dass man im Knast in den Arsch gefickt wird. Und sie vergessen halt, dass man im Ghetto keine Tür hat, die man abschließen kann. Und dass die ganze Zeit Schüsse durchs Fenster krachen. Und dass man keine Nacht durchschlafen kann. Und dass die neuen Turnschuhe, die man sich sowieso nicht gekauft hat, sondern die man irgendwie sich besorgt hat, am nächsten Tag nicht mehr an den Füßen sind und man wieder barfuß gehen muss, weil sie einem der Nachbar abgenommen hat. Und keine Ahnung, so, das ist halt kein Zuckerschlecken und es ist auch alles andere als Spaß. Aber die deutschen Kids haben ja noch nie einen 6-tägigen Wellness-Urlaub in der South Bronx verbracht. Deshalb wissen sie es nicht. Sie sehen immer nur die Videos und finden das halt furchtbar cool und gefährlich und wuh. Wenn sie da alle leben würden, dann kämen die zurück und hätten eine komplett andere Einstellung. Mhm. Das heißt nicht, dass sie dann nicht mehr die Musik hören würden, weil das will ihnen ja auch keiner verbieten und untersagen. Das ist ja wunderbare Musik. Es geht nur um das falsche Glorifizieren von schlechten und schlimmen Lebensumständen.
Wird man irgendwann auch zu alt für Hip-Hop?
Jein, kann sein, auf jeden Fall. Vor allem, wenn es darum geht, Hip-Hop zu machen. Dann auf jeden Fall, das kannst du ja bei den ganzen Hamburgern sehen. Wir waren halt, sage ich mal so, wir gehörten zu der ersten Generation, also wir waren die zweite oder dritte Generation Hip-Hop-mäßig an der Oberfläche, aber die erste Generation, die irgendwie in den Charts war und die in der Oberfläche war, auf den Covern und so. Und all diese Leute von damals, die machen jetzt alle andere Musik. Deichkind macht Elektro, Tobi Tobsen von 5 Sterne macht Haus, Kotze und Cosmic von Fishmob machen International Pony, also alle so elektronische Sachen, dieser Jan Delay oder wie der heißt, macht sonst was. Und daran siehst du ja, dass einem das auch schnell überdrüssig werden kann. Aber ich finde nicht, dass man irgendwie automatisch zum Berufsjugendlichen wird, wenn man mit 40 Hip-Hop hört oder sich so kleidet. Also ganz im Gegenteil, wenn das alles geschmackvoll ist und man sieht, dass das irgendwie sein grundlegender Stil einfach ist und dass er das ist. Und das, und insofern ist das cool zu sehen, dass es mit Würde geht und nicht peinlich ist.
Obwohl du jetzt eine Funk- oder Disco-Platte gemacht hast, in deinen Texten ist natürlich immer noch die Art und Weise, wie du textest, das ist Hip-Hop.
Ja.
Da geht es nicht darum, dass sich Schuh auf Kuh oder sowas reimt.
Ja. Oder vor allem Liebe.
Es geht vielmehr um Groove, um Beat, Gedichtform im Rhythmus. Wenn wir jetzt einen Text von Herbert Grönemeyer oder von Peter Maffay nehmen, was ist denn der Unterschied zu einem Jan Delay-Text?
Der Jan Delay-Text ist besser. Also was soll ich sagen? Ich meine, ja, du hast es ja gerade gesagt, ich komme halt von Hip-Hop, deshalb geht es mir um den Reim. Ich würde nie ein Thema anpacken, auch wenn es mir super wichtig ist, wenn ich dazu keinen lustigen, guten, entertainenden Reim habe. Dann schmeiße ich das Thema weg. Das ist einfach in mir drin, weil ich so ans Texten komme. Genauso wie ich, auch wenn ich Musik mache, egal was für eine Musik ich mache es immer wie eine Hip-Hop-Platte. Deshalb wird auch eine Funk-Platte von mir oder eine Reggae-Platte anders sich anhören als die anderen Funk- und Reggae-Platten, weil ich an das so rangehe, wie ich Musik machen kennengelernt habe, und das ist eben über den Hip-Hop und das ist eben über meinen Sampler, über meine Arrangements, über meine Blöcke. Ich sehe keine Noten im Kopf, wenn ich mit meinen Musikern rede, sondern ich habe diese Blöcke von Logic und Cubase, das sind die Sequencer-Computerprogramme zum Musik machen, die habe ich im Kopf und das wird auch immer so sein und so ist es beim Texten halt auch.
Aber du hast ja auch zum Beispiel klassisches deutsches Poplied gut jetzt verarbeitet auf deiner neuen Platte,
ich,
Rio Reise.
Ja, das tue ich mein Leben lang und eben. Deshalb kommt es jetzt natürlich auch.
Also, wenn du jetzt an so einen Text gehst, spürst du da, dass das aus einer ganz anderen, oder in einer irgendwie ganz anders entstanden ist, als du einen Text schreiben würdest?
Ja, definitiv. Aber bei Rio ist es eben wieder so.
Für immer und dich übrigens.
Bei Rio ist es gerade so, dass ich da auf keinen Fall sagen würde, dass der Jan Delay-Text besser ist, weil im Gegensatz zu irgendwelchen Grönemeyer-Texten und irgendwelchen Peter Maffay-Texten ist Rio meines Erachtens nach, gibt es niemanden in Deutschland bis heute, der so gute Songs geschrieben hat wie er und so zeitlose Songs. Also so sehr Udo auch mein absolutes Idol ist und ich ihn als Kind gefeiert habe und Rio Reise überhaupt nicht, muss ich jetzt trotzdem im Nachhinein anerkennen, wenn man die Songs als Ganzes nimmt, hat der einfach ein paar Dinger geschrieben, da ist bis heute niemals jemand rangekommen. Und so wie er textet, das ist fast Hip-Hop. So, das ist auch das, so wie Udo textet. Das ist eben das Geile an Udo und an Rio, dass sie nicht so eine pseudo-metaphorische Sprache benutzen, damit sich möglichst viele verschiedene Leute da irgendwas reininterpretieren können, mit irgendwelchen dunklen Nächten auf schattigen Bergen, mit blabla Pflanzen und was weiß ich, sondern die sprechen so, wie in der Schnabel gewachsen ist, wie auf der Straße gesprochen wird. So. Und deshalb höre ich da gerne zu und deshalb muss ich da schmunzeln, deshalb sind das gute Texte, die genau alles auf den Punkt bringen mit trotzdem einer schönen Sprache. So. Das ist das Geheimnis. Und das ist Rio.
Ich sing für dich und ich schrei für dich.
Der RS3 Podcast. Für immer und dich, Amian Delay, seine Hommage an Rio Reiser hier im Fokus auf der RS3 aufgenommen, haben wir das Gespräch das Wochenende Backstage am Open Air Gampel.
Im Gegensatz zu deinem ersten Jan Delay-Album ist die neue Platte eine glitzernde Popscheibe. Weniger politisch ist sie deswegen nicht. Allerdings, das ist mein Eindruck, sie ist vielleicht ein bisschen weniger radikal. Du formulierst deine Kritik dieses Mal mehr mit einem Schmunzeln. Was ist denn jetzt effektiver? Radikalkritik, Steine schmeißen oder wie du es in einem Lied sagst, ich schmeiße jetzt Disco-Kugel?
Also im Moment muss ich ehrlich sagen, dass die Form, die ich jetzt gewählt habe, auf jeden Fall effektiver ist. Wenn man es quantitativ betrachtet. Natürlich ist es so, dass ich habe ja auf der letzten Platte diesen Söhne Stammheim-Song zum Beispiel, wo mir was am Herzen lag und da wollte ich den Kids einfach was erzählen. Und da merke ich jetzt schon 5 Jahre später, der Song hat Früchte getragen, ich habe das erreicht, was ich wollte. Leute kommen zu mir und erzählen mir eben, dass ihre Kids gekommen sind und gefragt haben, sag mal, was ist denn da? Und dann haben sie denen das erzählt. Oder Leute, die jetzt 15 sind.
Ich muss das auch kurz erklären, weil in der Schweiz, wir haben diese RAF-Debatte nicht so, okay, mitgelebt wie die Deutschen. Also Söhne Stammheims, das war ein Song von dir. Stammheim war das Hochsicherheitsgefängnis, in der die ganzen RAF-Terroristen, Bader, Enzlin, in Raspe und so weiter, Suizid begingen oder ermordet. Das wurde nie ganz aufgeklärt. Jetzt, du hast auch ein Plattenlabel, das heißt Buback Records, Siegfried Buback, das war jemand, der kam 1977 bei einem Attentat ums Leben. Jetzt beispielsweise in Deutschland hat das dann schon für sehr viel Zündstoff gesorgt. Der Spiegel, der hat dich angegriffen.
Das darf man eben nicht vermischen. Das war jetzt alles. Jetzt stützen sich nochmal drauf, was ich eigentlich erzählen wollte. Also auf kleiner Flamme quasi hat das gebracht, was ich wollte. Die Kids haben sich damit auseinandergesetzt. 15-Jährige kommen heute zu mir und sagen mir, ey, als ich damals 10 war und das gehört habe, oder die heute 20 sind, als ich damals 15 war und das gehört habe, bin ich in die Bücherei und habe mir Bader-Meinhof-Komplex geholt und mir das durchgelesen. Und da merke ich, okay, das hat was gebracht. Was ich allerdings jetzt merke, ist, ich habe nur die Leute erreicht, die quasi sowieso korrekte Eltern haben oder schon offen waren, um sich sowas reinzuziehen, die vielleicht sonst auch irgendwie darauf gestoßen werden. Ich wollte ja auch nicht, dass jeder Terrorist wird. Ich wollte einfach nur, dass die Leute sich damit auseinandersetzen, dass es vor gar nicht allzu langer Zeit in Deutschland Menschen gab, die ihr Leben gegeben haben für Leute auf der anderen Seite der Welt, die sie noch nie gesehen haben, einfach nur, weil ihnen diese Ungerechtigkeit so dermaßen aufgestoßen ist und sich dafür einfach eingesetzt haben und auf alles geschissen haben. Und das wollte ich einfach nur den Leuten vermitteln, Haltung. Und jetzt wollte ich einfach zu dieser Tanzplatte, habe ich mir gesagt, da soll man ein bisschen den Kopf ausschalten und den Arsch anschalten. Und deshalb möchte ich nicht radikal solche Sachen formulieren, weil dann denkt man zu viel nach. Trotzdem bin ich und deshalb bricht die Kritik hier und da aus mir raus. Aber eben, wie du schon sagst, eben in so entertainenden, humormäßigen Styles eher, dass man das eher beim dritten Mal hintenrum checkt. So. Was ich jetzt aber eben merke, ist, dass letztendlich trotzdem diese Situation effektiver ist, weil diese Platte viel mehr Leute hören, weil sie sie nicht vordergründig abstößt aus irgendeinem Grund. Diese Platte wird viel häufiger gespielt im Radio, das heißt, viel mehr Leute kriegen sie zu hören. Sie findet viel häufiger überall statt. Und deshalb habe ich jetzt einen viel höheren Bekanntheitsgrad erreicht. Und wenn ich dann aber wie auf einem Live-Earth-Konzert spiele, wo einfach ganz Deutschland zuguckt, weil es auf ProSieben übertragen wird, und ich dann noch so eine Sache sage wie mit Ole von Beust und dem Kohlekraftwerk, dann hat das einen viel krasseren Impact, weil die Leute aufgrund dessen, dass sie nicht von vornherein immer von meinen Texten irgendwie da ihnen gezeigt wird, wo ich eigentlich stehe und was ich will, sie mir dieses Podium gegeben haben und dann knallt einfach so eine Aussage viel mehr rein, weil sie denken, wieso, das ist doch jetzt der Funktyp im Anzug, wieso erzählt er jetzt was von einem Kohlekraftwerk, so. Wäre ich mit so einer Reggae-Platte unterwegs gegangen, mit so einer Fuckfinger-Platte von wegen RAF und all das, dann hätte ich vielleicht erstmal gar nicht diesen Slot gekriegt, wäre gar nicht überall so viel gelaufen und gar nicht stattgefunden. Und wenn ich dann sowas gesagt hätte, dann wäre das irgendwo auf dem Antifa-Festival in der Steiermark gewesen. Mhm. Und da wären wieder nur die Leute gewesen, die es sowieso kennen und wissen. So. Ich mache das viel lieber so. Mach geile Musik zum Tanzen, kann aber trotzdem hier und da Ideale vermitteln. Und dann, wenn es wirklich drauf ankommt, auf Aktion und auf Politik, weil die hat auch eigentlich in der Musik nichts zu suchen.
Also ist das auch so ein bisschen, also musstest du das auch lernen?
Nee, ich hab's
nicht gemerkt. Du hast vorhin gesagt, du sagtest vorhin auch, du wolltest ja nicht, dass jeder Terrorist wird, aber hast das trotzdem in Kauf genommen. Also quasi, ich glaube dir schon, dass du nicht eine neue Revolution anzetteln wolltest, aber hättest du dann auch brennende Autos oder Gewalt auf den Straßen in Kauf genommen, wenn jetzt die Kiddies aufgrund von deinen Texten so ausgerastet wären?
Ich denke schon, ich darf dazu nur nichts sagen, weil ich schon eine Anzeige von deutschen, weiß nicht, BKA oder irgendwas bekommen habe, genau deshalb.
Ja, du hast mal gesagt, brennende Autos sind gut. Man kann es auch so sagen.
Das ist ein laufendes Verfahren, ich darf dazu nichts sagen.
Es wär vergleichbar, wenn jetzt zum Beispiel unsere Söhne in 20 Jahren eine Band gründen zusammen und die singen dann irgendwie 9-11 oder die heißen 9-11 Superstars oder so.
Ja, also die gibt es ja heute schon, die 9-11 Superstars. Meine Band hätte vielleicht auch so geheißen, also damit habe ich überhaupt kein Problem.
Ich meine, ein 16-jähriger Jan Delay-Fan, der hat vielleicht wirklich keine Ahnung, was da in den 70er Jahren passiert
ist
mit der RAF.
Der hat den Song gemacht.
Ja, und macht sich dann halt einen Spaß darauf, irgendwie daraus mit einem Molotow-Cocktail durch die Gegend zu rennen.
Ja, aber letztendlich stelle ich dann die Gegenfrage, was ist besser? Ein 16-jähriger, der irgendwie RTL 2 guckt, und das deutsche Topmodel sich Pillen klingt und zur Love Parade fährt, oder ein 16-Jähriger, der irgendwie subkulturelle Musik hört, sich dadurch mit subkulturellen Gedanken auseinandersetzt, keinen Bock hat auf Bullen und auf den Staat und deshalb mit einem Molly durch die Straßen rennt und den vielleicht auch gegen eine deutsche Bank schmeißt. Was ist schlechter? Der eine hat trotzdem Erfahrungen fürs Leben, die er weiter verarbeitet und reflektieren kann und wird irgendwann von der radikalen Haltung sich auch distanzieren, weil er merken wird, ey, das ist jetzt meine Sturm- und Drangphase. Selbst CDU-Politiker haben, als sie 16 waren, irgendwelche Autos umgeschmissen und Scheiße gebaut. Das gehört einfach dazu. Mhm. Und der 16-Jährige würde auf keinen Fall mutwillig halt diesen Molly auf Menschen schmeißen, weil da haben wir alle eine Hemmung. Das würde nämlich eher der Typ machen, der den ganzen Tag RTL 2 guckt, zur Love Parade fährt und den ganzen Tag Playstation und Killerspiele spielt, wo die Hemmschwelle für, um Leuten Leid zuzufügen, viel niedriger dadurch ist. So. Also das ist einfach meine Gegenfrage.
Wenn dann du da vorne stehst als der coole Jan Delay, dem es nachzueifern gilt, ist dann
das
halt...
Das will ich ja gar nicht, ich will, dass die Leute...
Ja, aber es ist halt so. Also, okay, man kann auch sagen, du hast eine Rolle als Vorbild für die Jugend. Das ist einfach so, das kannst du nicht von dir weisen. Und also man hat dann irgendwo auch gemerkt, dass es irgendwie schick und trendy wird.
Ja, aber es ist doch besser...
Dieses Guerilla-Thema, wann hast du denn das gemerkt?
Ich bin so aufgewachsen, meine Mama hat mir beigebracht, diese Bullen, die da an der Seite stehen, sind böse. Ich komme aus einem Wohnprojekt, was ein besetztes Haus vorher war. Ich bin so aufgewachsen. Bei mir musste
also das hat nichts mit einem Hip-Hopper-Bad-Boy-Image oder irgend sowas zu tun?
Nein, wie gesagt, ey, das habe ich alles von meiner Mama, die hat mir das beigebracht.
Aber trotzdem, du hast dir auch die Finger verbrannt an diesen Themen. Du musstest zum Beispiel den Text zu Söhne Stammheims irgendwie entschärfen.
Papa, das habe ich wegen meinem Vater gemacht. Der kam an, hat die Platte gehört, hat gesagt, so, das kommt nicht raus. Und dann habe ich ja gesagt, okay, wenn mein Vater hier schon in der Tür steht, so habe ich ihn noch nie erlebt, dann muss da wohl was dran sein. Und er wollte einfach nicht, dass ich mir meine Zukunft verbaue, weil er halt einfach Schiss hatte, weil er kann ja viel weiter sehen als ich, weil er viel mehr Erfahrung hat. Ich war da 22 oder 23 und habe das noch nicht so richtig gerallt. Und letztendlich ist das auch gut. Ich meine, es ist nichts passiert, aber es hätte was passieren können. So, ich merke das ja jetzt, wenn du einmal in der Öffentlichkeit stehst und dann auch wirklich anfängst, dich anzulegen mit solchen Wichsern wie der Bild-Zeitung oder diesen Schweinekonzern wie E.ON oder Vattenfall oder so, wie du auf einmal, die kommen sofort mit Juristik so und dann kriegst du Anzeigen und dann geht das ab. Und davor wollte mich mein Vater...
Und wie unterscheidest du jetzt so zwischen diesen Konzernen? Du hast vorhin Nike angesprochen als deinen Sponsor.
Ja, Nike macht Turnschuhe. E.ON verpestet die Welt.
Fragt man sich auch, wie sie die Turnschuhe machen und so.
Ja, das ist eine Debatte, die ist über... Ich weiß, ich will jetzt hier nicht zum Werbesprecher von Nike werden, aber ich muss es einfach immer wieder sagen, das ist eine Debatte, die ist 10 Jahre alt. hallo, glaubt ihr nicht, dass auf dich auf der ganzen Welt, angefangen von Korrekt-Konzernen wie IKEA oder H&M aus Schweden, die einfach vor 10 Jahren damit angefangen haben, dafür zu sorgen, dass sie darauf achten, wie ihre Sachen produziert werden, weil die größte Angst von Konzernen ist, dass die Leute ihre Sachen nicht kaufen. Das ist auch einfach nur ein Klischee, wenn man jetzt zu mir kommt und sagt, ja, Nikes werden von Kindern gemacht. Die Kinder bringen, das hört sich auch bescheuert an, ich will es auch gar nicht sagen, aber die Kinder werden nicht gepeitscht oder irgendwas. Selbst wenn da 13-, 12-Jährige arbeiten, dann bringen diese Geld nach Hause. Die werden dazu nicht gezwungen. Die bringen Geld nach Hause und ernähren damit ihre Familie. Es ist halt in dem Land nicht verboten, dass du einen 13-Jährigen 8 Stunden arbeiten lässt. Ja, gut. Trotzdem bin ich kein Schuhveganer und Nike machen die schönsten Turnschuhe. Und das, ich lasse mir das von niemandem erzählen, der Auto fährt, sich ein Auto kauft oder irgendwas mit Autos zu tun hat, weil das ist der Krebs von der Gesellschaft.
Und der Jan Delay fährt nicht Auto, der fährt Bus.
Der hat nicht mal einen Führerschein, der fährt Fahrrad.
Und jetzt rumpelt's draußen gehörig, das heißt, es hat wieder eine Band angefangen zu spielen hier am Opener Gampel. Jan, du hast vorhin deine Herkunft ein bisschen angesprochen, deine Familie. Du hast gesagt, du seist in einem relativ bürgerlichen Umfeld aufgewachsen.
Ja, Umfeld.
Deine Mutter war Kunstprofessorin.
Nee, meine Mutter ist Kunstprofessorin. Meine Mutter war arbeitslose Künstlerin und mein Vater war meistens arbeitsloser Musiker. Und wir haben in einem besetzten Haus gewohnt. Also als ich auf die Welt gekommen bin, war es nicht mehr besetzt, sondern da haben wir einen Prozess gewonnen. Und dann ab da war es ein Wohnprojekt. Und seit 35 Jahren versuchen die halt immer noch, sie wieder rauszuklagen, schaffen es aber nicht. Aber meine Eltern und ich sind schon seit ich ausgezogen bin, sind wir da weg. So. Aber das war halt innerhalb des reichsten Stadtteils Hamburgs. So. Aber die Leute in dem Haus waren halt das Gegenteil von dem Stadtteil.
War denn für dich als Kind schon klar, dass du auch deinen Lebensunterhalt im weitesten Sinne mit Kunst bestreiten willst?
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Wie gesagt, für mich war nur klar, wenn ich alt bin, mache ich Geld.
Geld, Style, das haben wir schon im ersten Teil dieses Gesprächs gehört,
meine ich jetzt auch nicht irgendwie, dass ich das scheffeln will. Ich wollte einfach nur, für mich war wichtig, wenn ich groß bin und ich will irgendwo in den Urlaub fahren, dann will ich da auch hinfahren, dann mache ich das auch. Mhm. Und ich will einfach das Geld will ich haben. Ich will die Turnschuhe mir kaufen können, weil ich konnte mir auch nie Turnschuhe holen, weißt du? Das sind halt so Kindheitsdinger. Deshalb habe ich jetzt über 200 Paar. Ich wollte Turnschuhe haben und ich wollte den Urlaub
Und die hast du jetzt. Ich kann mir, du unterbrichst mich auch sehr oft. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt fragen wollte. Aber eigentlich sagst du, Style ist sehr wichtig. Die Herkunft ist im Hip-Hop grundsätzlich immer sehr wichtig. Du kommst aus Hamburg. Gehört Hamburg eigentlich auch zu deinem Style?
Ja.
Ohne was ist denn typisch Hamburg an deinem Outfit?
An meinem Outfit egal, aber zum Beispiel eine Platte wie Mercedes Dance würde es ohne Hamburg gar nicht geben. Weil Hamburg ist die offenste Stadt, wenn es um Musik geht, in ganz Deutschland. Und sie hat mir diese ganze offene musikalische Erziehung auch ermöglicht. So. Und auch das Verschmelzen von Sachen und das nicht rumspießen und so Genrefaschist sein. Und das ist Hamburg.
Sprache ist natürlich auch Style. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere Zuhörer heute Abend nicht genau verfolgen konnte, von was wir jetzt da sprechen, weil wir auch ab und zu die Hip-Hop-Terminologie benutzt haben. Fällt dir denn persönlich überhaupt noch auf, dass andere Leute ganz anders sprechen als du? Also du brauchst doch, ich meine jetzt so representen oder irgendwas.
Das fällt einem ehrlich gesagt immer nicht auf. Aber ich kann durchaus verstehen, dass es für einige Leute lächerlich klingt, aber es ist mir scheißegal.
Du wirst auch noch mit 60 so sprechen.
Ja, das werde ich oft gefragt, das kann gut sein. Also ich meine, ich merke das ja bei Udo. Ich habe bloß
Udo Lindenberg.
Ja, ich habe bloß keinen Bock, irgendwie so als ewig Gästriger dann dazustehen, wie die Leute heute mit Cowboy-Boots und engen Lederhosen und ihren Matten und so. Weißt du, was ich meine? So, die dann so, halt wie Udo, so keine Panik und so, mit den alten Sprüchen kommen, die alte Musik hören, so das. Ich hoffe halt, dass ich meinetwegen gerne immer noch so spreche und mich gerne auch immer noch so kleide, aber dass ich trotzdem ein bisschen mehr am Puls der Zeit auch bin und dass ich Sachen finde, auch von den Kids, die mich immer noch begeistern. Das hoffe ich halt einfach.
Hat denn diese Sprache irgendwo auch mit Abgrenzung zu tun vom bürgerlichen Mainstream?
Hatte sie mal, ist aber inzwischen einfach nur in mein Ich übergegangen und ich mache mir da gar keine Gedanken mehr drüber.
Es gibt auf deinem Album eine starke, Stilstudie eigentlich, Style-Studie, Kartoffel. Die Deutschen seien alles Kartoffeln, sie hätten zwar Stärke, aber keinen Geschmack. Man kriegt den Eindruck, du leidest manchmal an deiner Herkunft.
Ja, klar, aber das ist alles besser geworden. Das versuche ich ja auch in dem Song zu vermitteln, also gerade mit dem Refrain. Es ist eben auf der ersten Platte, auf der Reggae-Platte, da wäre es noch viel antimäßiger und Fuckfinger-mäßiger geworden. geworden, hätte ich diesen Song gemacht. Das ist eben auch ein Zeichen von Mercedes Dance. Ich bin nicht mehr so anti-mäßig. Ich versuche auch irgendwie, mich da drin zu sehen oder versuche auch zu erkennen, dass es besser geworden ist. Eben wie bei Kartoffeln so. Hopf und Malz ist nicht komplett verloren, finde ich. Also ich habe in den letzten, allein in den letzten 5, 6, 7 Jahren ist einfach wirklich viel, viel passiert. Und die, die heute 12 sind in Deutschland, die sind viel cooler und viel reflektierter und offener und haben schon viel mehr Haltung als die, die vor 10 Jahren 12 waren.
Also du bist toleranter geworden, kann man so zusammenfassen.
Ich auch, aber die Leute sind auch toleranter geworden. Die Kids, die Generationen, die nachkommen, und die sind cooler geworden. Und deshalb mache ich mir nicht mehr so viel Sorgen und denke mir, ey, da kann ja was draus werden.
Bist du auch musikalisch toleranter geworden? Also ich,
ja,
kann
ich
man
zum
sagen,
Beispiel seit 3 Jahren auf einmal Rock. Das habe ich früher gehasst.
Geprägt hat dich natürlich wie jedes Kind die Plattensammlung deiner Eltern. Da war Bob Marley dabei, die Meters, die Crusaders, die haben wir schon angesprochen.
Meters und Crusaders nicht, die habe ich mir selber irgendwann
gespielt. Okay, aber es war offenbar viel schwarze Musik Northern dabei. Soul, ja. Wäre denn als Jan Delay ein anderer Musiker geworden, wenn dort mehr Beatles und Stones rumgelegen wären?
Beatles sind auch gelaufen.
Das hat dich einfach nicht interessiert.
Aber definitiv wäre, doch, Beatles bin ich auch Riesenfan. Ich bin ja ein Popschwein. Es wäre definitiv, also wenn bei meinen Eltern zum Beispiel gar keine Musik gewesen wäre, dann wäre ich nicht der, der ich bin. Oder wenn bei meinen Eltern Herbert Grönemeyer oder so ein Scheiß gelaufen wäre, wäre ich nicht der, der ich bin.
Du bist jetzt 31?
Ja.
Ein Alter, bei dem sich viele Leute die Frage nach Ruhe, nach Familie, nach Beständigkeit stellen. Bei vielen geht vielleicht sogar ein bisschen das Feuer aus. Du hast das in einem Song sehr schön auch. Besingst du das im Song Feuer? Ist das für dich ein Thema? Familie,
ja, also,
Kinder?
Ja, nee. Also ist natürlich immer wieder ein Thema, aber...
ist ja auch eine Style-Frage, oder?
Nee, es ist eine Berufsfrage. Aufgrund dessen, dass ich um mich rum halt sehe, was passiert, wenn du ein Kind kriegst, weiß ich, dass es für mich absolut undenkbar ist, weil das ist der Tod. Der Tod für Jan Delay und für das, was er macht. Weil er das dann nicht mehr machen kann. Weil wenn ich ein Vater bin, dann will ich ein guter Vater sein. Und wenn ich ein guter Vater bin, dann kann ich kein guter Musiker sein. Weil du musst, um guter Musiker zu sein, musst du 24 Stunden am Start sein. Das ist einfach so. Da kann dir keiner was anderes erzählen. Das ist so. Man kann das nicht so machen. Ja, dann und dann bin ich aber für meine Familie da. Du musst am Start sein. Wenn du mit deiner Musik was erreichen willst, musst du am Start sein. Fertig.
Ich bin fast ein bisschen überwältigt von deinem... Du ziehst jedes Gespräch sehr an dich. Warst du das schon immer? Also warst du schon als Kind ein großer Redner? Hattest du schon immer so ein großes Mitteilungsbedürfnis?
Nee, wieso? Ich meine, ich sitze hier, weil du mir Fragen stellst und du mich eingeladen hast.
Du als Hip-Hopper musst du, es sprudelt das dir sowieso immer aus dir raus. Du schreibst Texte, du gibst Interviews, wird das immer so bleiben? Oder spürst du jetzt auch ein bisschen?
Interviews ist nicht unbedingt, also das jetzt macht mir Spaß, aber die Großzahl aller Interviews macht mir halt überhaupt keinen Spaß. Das ist halt das Übel, was dazugehört. Ich beschwere mich nicht drüber, weil das ist einfach, ich meine, kein Job ist nur geil.
Aber ich habe trotzdem den Eindruck, aus dir sprudelt es raus. Du willst immer vieles loswerden. Überall irgendwie deine Meinung.
Nee, das kommt eher daher, dass ich, wenn ich anfange zu sprudeln oder dich zu unterbrechen, dann ist mir einfach nur wichtig, Sachen klarzustellen. Weil womit ich überhaupt nicht klarkomme, ist, wenn Meinungen oder Sachen von mir, wenn ich den Eindruck habe, dass es falsch wiedergegeben oder falsch verbreitet daneben wird. Weil es sind ja jetzt nicht nur wir beide, die uns unterhalten, sondern es hören eine Menge Leute zu. Und deshalb ist mir das dann sehr wichtig. Und deshalb werde ich dann ein bisschen energetischer und falle ihr ins Wort und versuche das irgendwie klarzustellen.
Also es gibt auch den ruhigen, nachdenklichen Jan Delay, der nur
Fall.
Zuhört.
Oder der auf gar nichts Bock hat und einfach seine Ruhe haben will. Auf jeden Fall gibt es den.
Das ist ein bisschen schwierig hier am Festival, die Ruhe zu haben. Draußen dröhnt es weiter. Ich frage dich jetzt nicht, wo du dich in 20 Jahren siehst. In 20 Jahren bist du aber auf jeden Fall gleich alt wie Udo Lindenberg jetzt.
Nee, 30. Wir sind letztes Jahr, als wir den Song aufgenommen haben, bin ich 30 geworden und er 60.
Okay, dann habe ich da einen Rechnungsfehler drin. Man hörte, dass du sein neues Album produzieren wirst, ist das
richtig? Ja, nee, ist nichts, wird leider nichts, weil er hat keine Geduld und ich habe keine Zeit. Und es wäre mein größter Wunsch und größter Traum gewesen. Ich habe ihm das immer gesagt, aber ihm war das irgendwie wichtiger, jetzt rauszukommen, und deshalb macht er das jetzt mit anderen Leuten und mal gucken.
Und ich denke, das können wir jetzt spontan hier entscheiden. Wir hören zum Schluss dieses wunderschöne Duett. Jan Delay. Zusammen mit Udo Lindenberg. Jan Delay, das ist der Fokus aufgenommen hinter der Bühne vom Open Air Gampel. Wieder einen schönen Montagabend wünscht der Dominik Diller.
DRS3 Podcast.